Hier nebendran, also für die, die auf der linken Seite von mir aus sehen, gesehen sitzen oder rechts von euch aus gesehen, hier nebendran kann man rausschauen und dann sieht man auf einen Friedhof. Und da liegen viele tote Menschen. Und ich habe heute Morgen eine sehr schlechte Nachricht für uns alle. Wir landen alle mal da. Vielleicht nicht auf diesem Friedhof neben der Gemeinde hier, aber auf irgendeinem Friedhof. Und darum habe ich zwei Fragen an euch. Wenn du heute da auf dem Friedhof liegen würdest, wärst du zufrieden mit deinem Leben? Und was glaubst du, wo du nach dem Tod hinkommst? Wir machen uns nun seit 3 Tagen Gedanken darüber, ob die Bibel ein Märchenbuch ist oder ob es gute Gründe gibt, warum dieses Buch ein Bestseller in der Weltgeschichte geworden ist. Und heute soll es um die Unterfrage gehen, ist die Bibel ein frommes Buch oder ist da mehr drin? Und mancher von euch fand das wahrscheinlich jetzt relativ brutal, dass ich mit Friedhof und dem Thema Tod begonnen habe. Nun, das war gewollt, wenn ich euch geschockt habe. Denn wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dann müssen wir uns sehr bewusst sein, was die Bibel selber über sich sagt, unter anderem in Hebräer 4, Vers 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Die Bibel bezeichnet sich als ein lebendiges Wort, als ein Buch wie ein zweischneidiges Schwert. Die Bibel bezeichnet sich nicht als ein liebes, nettes, altes, frommes Buch, sondern es ist ein unbequemes Buch. Es ist ein herausforderndes Buch. Und warum? Weil die Bibel selbst behauptet, dass hier Gott zu uns Menschen spricht. Und Gott spricht schonungslos, aufrichtig und ganz deutlich zu uns. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Ich habe ihm in den letzten Tagen schon zweimal erzählt, ich arbeite mittlerweile als freievangelischer Pastor in Luxemburg, habe aber davor bei der luxemburgischen Polizei einige Jahre gearbeitet und daraus hat sich ergeben, wie ich diese 3 Tage meine Vorträge gehalten habe, nämlich, wenn man sich wissenschaftlich über die Vergangenheit Gedanken machen möchte, dann hat man 3 Möglichkeiten. Man schaut sich an, welche Schriften gibt es aus dieser Zeitperiode. Und am Freitag haben wir uns die Schriften der Bibel angeschaut und haben festgestellt, sie wurden in den letzten 3000 Jahren korrekt überliefert. Dann schaut man sich bei einem Kriminalfall auch Indizien aus der Vergangenheit an. Und auch das haben wir bei der Bibel gemacht und wir haben gestern gesehen, dass die Archäologie die Bibel als historisch bestätigt. Und dann muss man natürlich immer Zeugen fragen oder befragen und Vernehmungen machen. Und das wollen wir heute machen mit den wichtigsten Zeugen. Wir wollen Gott selber in der Bibel fragen, ja, worum diese Bibel eigentlich geht. Und ich möchte mit dem Inhalt der Bibel und der Zeugenaussage Gottes heute auf folgende Art und Weise vorgehen. Wir werden zuerst die Frage stellen, worüber kann man in der Bibel nichts finden? Zweitens, worüber findet man ein paar Aussagen in der Bibel? Und dann drittens, das wird der längste Teil sein, worüber wird in der Bibel vor allem geredet? Der Grund, warum ich diese Reihenfolge mache, habe ich schon ein bisschen auch am Anfang, am Freitag erwähnt. Ich lese, dass ich, seit ich 8 Jahre alt bin, jedes Jahr die Bibel einmal durch. Und in Gesprächen mit Menschen bin ich immer wieder erstaunt, was Menschen behaupten, dass einfach angeblich in der Bibel steht, aber ich habe es jetzt bei den 25 Mal, wo ich es durchgelesen habe, nie entdeckt. Und oft sind diese Dinge, die angeblich in der Bibel stehen, aber gar nicht drin stehen, ein Hindernis für den Rest des Gespräches oder die Meinung, die man sich bilden möchte über die Bibel. Und darum starten wir mit einer ganz kleinen Aufzählung, man könnte sie viel länger machen, über was nicht in der Bibel steht. Die Bibel erwähnt nicht einen Apfel im Garten Eden. Das Wort Apfel kommt gar nicht in der Bibel vor. Es ist gut, dass es Leitungspersonen in einer Kirche gibt, aber die Idee eines Papstes als Oberhaupt der Kirche findet man nicht in der Bibel. Sie ist aus interessanten und vielleicht verständlichen Gründen im 4. Jahrhundert nach Christus entstanden, aber darüber mache ich heute keinen Vortrag, das wäre ein Vortrag über Kirchengeschichte. Die Person Maria kommt auch in der Bibel vor, sie ist wichtig, sie ist die Mutter von Jesus. Aber in der Bibel findet man kein Konzept, Maria anzubeten oder zu ihr zu beten, dass sie zu Gott dann redet. Die Bibel betont, dass wir direkt mit Jesus reden können. Aber vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, ja, der macht es jetzt einfach, jetzt zieht er hier richtig über die römisch-katholische Kirche her. Und dann nehmen wir mal die anderen Konfessionen mit ins Boot. Den Unterschied zwischen katholisch, protestantisch und orthodox findet man nicht in der Bibel. Die Entstehung der verschiedenen Konfessionen hat etwas mit der Kirchengeschichte zu tun, nicht so viel mit den Aussagen der Bibel. Die Unterdrückung von Frauen in der Menschheitsgeschichte allgemein kann man auch nicht mit der Bibel belegen. Schon im 27. Vers der Bibel wird sehr deutlich gesagt, Mann und Frau sind gleichwertig. Oder auch Antisemitismus im Namen der Bibel, Hass gegen Minderheiten oder ein Aufruf zu den Kreuzzügen, alles das findet man nicht in der Bibel. Vieles, was im Namen der Bibel oder im Namen Gottes gemacht wurde oder was angeblich in der Bibel steht, steht nicht drin. Man kann es vielleicht so sagen. Das Bodenpersonal im Christentum war und ist nicht immer sehr vorbildhaft und bibeltreu. Doch es geht beim christlichen Glauben und bei der Bibel nicht um das Bodenpersonal, sondern um was ganz anderes. Dazu kommen wir später noch. Aber ich will mal hier festhalten, die Bibel ist kein frommes Buch und manches, was behauptet wird, dass es in der Bibel steht, steht nicht drin. Und darum mein Anspruch an euch alle, habe ich schon die letzten zwei Tage gesagt, lest die Bibel mal selber. Und zwar von vorne bis hinten. Sie sind nicht so schwer zu lesen wie die AGBs. Es dauert 88 Stunden, wenn ihr keinen Schlaf braucht, oder man kann es auch in anderen Rhythmen machen, die ich nachher nochmal erwähnen werde. Aber jetzt kommen wir mal dazu, worüber findet man ein paar Aussagen in der Bibel? In den letzten Tagen haben wir schon gesehen, dass die Bibel viele historische Aussagen macht. Denn die Ereignisse in der Bibel sind historische Ereignisse. Aber die Bibel macht auch hier und da Aussagen über die Naturwissenschaft. Zum Beispiel in Jesaja 40, Vers 22a kann man lesen, er ist es, der über dem Kreis der Erde thront. Und in Hiob 26, Vers 7 steht, er spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über dem Nichts auf. Also Gott hat nicht, wo die Wissenschaft, die Naturwissenschaft entstanden ist, gedacht, oh Mist, ich habe die ganze Zeit nicht gewusst, dass die Erde eine Kugel ist und dass sie sich im Universum bewegt. Das wusste Gott natürlich, denn er hat die Erde und die Natur und das Universum erschaffen. Und manche Texte aus der Bibel bringen Wissenschaftler auf sehr gute Ideen. Das Konzept der Narkose ist entstanden, weil der Erfinder in 1. Mose 3 gelesen hat, dass Gott Adam in einen tiefen Schlaf gelegt hat, bevor er ihn sozusagen operierte. Und genau das wird heute auch bei der Narkose gemacht, man wird in einen tiefen Schlaf gelegt. Kleine Anekdote dazu, wo das dann am Anfang getestet wurde, haben sie die ersten Patienten in einen zu tiefen Schlaf gelegt. Also Gott hat da schneller gewusst, wie es geht. Und die Juden haben bis heute ein Drittel der Nobelpreisträger in ihrer Nation. Warum? Weil sie mit der Bibel sehr viele Dinge entdeckt haben in der Naturwissenschaft, die einfach da schon in der Bibel stehen. Naturwissenschaft und die Bibel sind keine Feinde oder Gegensätze. Die ersten Naturwissenschaftler, auf die wir heute unser Wissen als Menschheit aufbauen, waren mehrheitlich Christen, so wie Isaac Newton, wo ich euch ein Bild auf der Folie hier gezeigt habe. Gerade weil Gott diese Welt erschaffen hat und weil Gott ein Gott der Ordnung ist, ist es wertvoll, sie zu untersuchen. Die Bibel redet aber nicht nur über Naturwissenschaft. Sie redet auch über das liebe Thema Arbeiten. In 2. Thessalonicher 3, Vers 10b steht zum Beispiel, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Ist eine relativ klare Ansage. Man soll arbeiten im Leben. Und die Bibel erklärt übrigens auch, warum ihr euch morgen früh am Montag wieder aufregt, dass die Arbeit anstrengend ist. Das ist die Konsequenz der Sünde in 1. Mose 3. Die Bibel redet auch über das liebe Geld. In 1. Timotheus 6, Vers 10 steht zum Beispiel eine Warnung zum Thema Geld. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Geld ist wichtig zum Leben, aber das Geld und unser Besitz ist nicht das Leben. Geldgier kann Menschen zu schlimmen Handlungen führen. Ein ehemaliger Polizeikollege, mit dem ich zusammen in das gleiche Gymnasium gegangen bin, mit dem ich die Polizeiausbildung gemacht habe, der danach ein sehr guter Polizist war und als Polizist in Luxemburg verdient man ordentlich, hat aus Geldgier seine Mutter, seine Schwester und deren Freund umgebracht, für das Erbe zu bekommen. Resultat, er sitzt jetzt 25 Jahre Minimum im Gefängnis. Die Bibel redet auch über Themen wie Alkohol, Sport, Familie und ganz praktische Dinge. Wenn euch das interessiert, was die Bibel dazu sagt, lest sie doch einfach selber. Ihr findet viel dazu. Bei der Polizei wurde ich immer ausgelacht, das finden die Bayern vielleicht jetzt auch lustig, dass ich keinen Alkohol trinke, dann bist du ja kein richtiger Mann. Habe ich ihnen gesagt, ich weiß alles, was geschieht, wenn man Alkohol trinkt. Dann haben die gesagt, woher willst du das wissen? Habe ich die Bibel aufgeschlagen, ihnen die Verse vorgelesen, haben die gesagt, besser kann man es nicht beschreiben. Habe ich gesagt, siehst du, ich brauche es nicht zu testen, ich weiß es schon. Aber es ist wichtig, dass man etwas versteht. Die Bibel ist ein Buch, welches historische Ereignisse beschreibt. Die Bibel erwähnt naturwissenschaftliche Aussagen. In der Bibel findet man religiöse Aussagen. Und man findet ganz viele alltagsrelevante und ganz praktische Aussagen. Auch Aussagen, wie man sich auf dem Klo verhalten soll, findet man in der Bibel. Für die, die das noch nie entdeckt haben, viel Spaß beim Suchen. Aber die Bibel ist nicht zuerst ein historisches, wissenschaftliches oder religiöses Buch. Und es ist auch nicht ein guter Lebensratgeber. Die Bibel hat einen viel höheren Anspruch an sich selbst. Die Bibel behauptet von sich selbst, dass sie Gottes Wort ist. Die Bibel sagt von sich selbst aus, dass sie ein Liebesbrief Gottes an jeden Menschen ist. Die Bibel sagt von sich selbst aus, dass sie ein lebendiges, zweischneidiges Schwert ist, was uns Menschen mitten in unser Herz trifft und unseren Verstand hineinreden möchte. Und darum möchten wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, worüber wird in der Bibel vor allem geredet? Das Hauptthema und die Hauptperson in der Bibel ist die Person Jesus Christus. Und Markus hat uns heute den Vers schon vorgelesen aus Johannes 14, 6. Dort steht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist eine sehr direkte und deutliche Aussage von Jesus. Und wir wollen uns diese Aussage jetzt anschauen, indem wir in einem Dreischritt uns Gedanken machen, was er mit den Begriffen Weg, Wahrheit und Leben meint. Wir alle sind auf einem Lebensweg. Vielleicht sind die einen noch in der Schule oder sogar noch in der Vorschule oder noch bei Mama zu Hause. Andere sind auf der Universität unterwegs. Andere sind im Berufsleben eingestiegen. Mancher ist Hausmann oder Hausfrau, mancher ist verwitwet, mancher ist im Verein tätig. Alles das gehört zum Leben dazu. Aber wenn Jesus hier über den Begriff Weg redet, dann meint er damit, was ist das Fundament deines Lebens? Was sind die Basisüberzeugungen, woran du entscheidest, wie du deinen Lebensweg gehen möchtest? Wo bist du mit Gott unterwegs? Welche Rolle spielt Gott überhaupt in deinem Leben? Der Gott der Bibel ist ein toleranter Gott. Er lässt den Menschen die Wahl, mit ihm zu leben oder ohne ihn. Darum ist es auch so, dass in den christlichen Ländern der Humanismus entstanden ist, denn Gott zwingt die Menschen nicht dazu, dass er eine Rolle in ihrem Leben spielt. Gestern hatte ich ein Interview mit einer Journalistin aus Luxemburg, die entdeckt hat, dass ich ein Influencer bin im Internet, und sie konnte nicht verstehen, dass ich immer wieder betont habe, die Leute können meine Filme um die Bibel schauen und sie können ruhig sagen, dass sie das blöd finden. Ich zwinge sie nicht dazu, ich indoktriniere sie nicht dazu. Und ich habe immer wieder wiederholt, Gott ist tolerant. Er lässt uns entscheiden, auch gegen ihn. Aber Gott ist sehr intolerant darin, wenn er beschreibt, wie man eine Beziehung mit ihm haben kann. Es gibt nicht mehrere Wege. Nicht alle Religionen führen zum Gott der Bibel. Eigentlich führt überhaupt keine Religion zu Gott. Denn alle Religionen, auch das Christentum, sind von menschlichen Gedanken verseucht. Es interessiert Gott null, ob du katholisch, protestantisch oder orthodox bist. Das bringt dich alles nicht zu ihm. Auch alle Religionen sonst werden dich nicht zu Gott bringen. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Entweder Jesus oder nichts. Da ist Jesus sehr klar. Aber jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum soll ich überhaupt zu Gott gehen? Warum sollte Gott eine Rolle in meinem Leben spielen? Und das beantwortet uns der zweite Begriff, Wahrheit. In unserer Welt begegnen wir viel Lüge, und das erstaunt keinen von euch heute, denn dazu muss man sich nur die Nachrichten anschauen, Fake News, Falschinformationen, Lügen überall. Aber in der Bibel steht in Römer 3, Vers 4b, 10b bis 18 einmal Folgendes. Jeder Mensch aber als Lügner. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße ein, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das Hauptproblem in dieser Welt sind nicht Trump oder Putin. Das Hauptproblem in dieser Welt sind auch nicht die Verschwörungstheoretiker oder Mainstream. Das Hauptproblem in dieser Welt ist nicht dein böser Chef oder dein unfreundlicher Nachbar. Das Hauptproblem in dieser Welt sind du und ich. Das Hauptproblem in dieser Welt sind unsere Herzen. Denn die Bibel hält uns knallhart den Spiegel der Wahrheit vor. Alle Menschen, auch du und ich, wir lügen. Alle Menschen, auch du und ich, wir wollen oft nichts mit Gott zu tun haben. Alle Menschen, auch du und ich, wir wollen selber die Chefs in unserem Leben sein. Alle Menschen, auch du und ich, wir haben Herzen voller Egoismus, Sturheit und bösen Gedanken. Und kein Mensch schafft es, ohne böse Gedanken und ohne falsches Benehmen durch dieses Leben zu kommen. Von Geburt an sind wir ohne Gott unterwegs. Weil die Bibel sagt, dass seit dem Sündenfall bei Adam und Eva die Sünde im menschlichen Herzen drin ist. Und die Sünde macht, dass wir als Menschen und als Gesellschaft mit Vollgas gegen die Mauer rennen. Das sage ich alles nicht, weil mir das Spaß macht, das zu sagen. Das sage ich, weil Gott es so in der Bibel sagt und weil es die Wahrheit ist. Gott ist ein heiliger Gott ohne Fehler und Sünde. In seiner Präsenz darf niemand sein, der Fehler oder Sünde hat. Denn Gott muss in seiner absoluten Heiligkeit und vollkommenen Gerechtigkeit die Sünden der Menschen bestrafen. Das ist die Wahrheit, so sagt es die Bibel. Aber die Wahrheit ist auch, Jesus kam vor 2000 Jahren auf diese Welt, denn Gott ist nicht nur ein heiliger und gerechter Gott, der sündige Menschen bestrafen muss. Gott ist vor allem ein liebender Gott, der die Menschen erretten möchte und mit ihnen eine Beziehung haben möchte, eine liebevolle Beziehung. Und darum kam Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Welt. Er war der einzige Mensch auf dieser Welt, ohne Fehler und Sünde. Er war der einzige Mensch ohne Egoismus und Hochmut auf dieser Welt. Jesus war und ist vollkommen heilig und gerecht. Und Jesus ist auch die vollkommene Liebe. Und Jesus gab aus Liebe zu dir und mir sein Leben am Kreuz von Golgatha. Damit wurde unsere Schuld und Strafe bezahlt. Der Vater im Himmel ist nun wieder bereit, dass wir zu ihm kommen können. Die Voraussetzung ist, wir müssen uns freiwillig dafür entscheiden, daran zu glauben, dass Jesus für unsere Schuld, unsere Scham und unsere Angst am Kreuz gestorben ist. Und das ist auch der Unterschied zwischen allen Religionen dieser Welt und dem Glauben an Jesus. In allen Religionen dieser Welt muss ich etwas tun, um zu Gott zu kommen. Beim Glauben an Jesus ist Gott in Jesus zu mir gekommen. Und ich darf es im Glauben annehmen. Und das ist die Wahrheit. Jesus ist der Weg und die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Aber auch hier endet noch nicht die gute Botschaft, die beste Botschaft für diese Welt. Denn Jesus möchte uns nicht nur von der Sünde befreien und von unserer Schuld befreien, er möchte uns das Leben schenken. Jesus sagt nämlich auch, ich bin das Leben. Die meisten Menschen freuen sich, dass sie leben und es gibt viele tolle Dinge, die man erleben kann. Eine Weißwurstsemmel essen ist etwas Leckeres. Zu feiern, dass Bayern wieder deutscher Fußballmeister geworden ist, ist auch toll. In Ferien fahren ist etwas Tolles und für Kinder sind neue Spielsachen immer eine Freude. Aber alle diese Dinge, die ich aufgezählt habe, sind vergänglich und sie sind nicht jedem zugänglich. Mancher hat kein Geld, für lecker essen zu gehen. Jedes zweite Schaltjahr entscheidet sich der FC Bayern mal nicht, deutscher Meister zu werden. Und manchmal regnet es in Strömen am Strand in den Ferien. Und ja, manchmal streiten wir uns in unseren Familien und auf der Arbeit. Und niemand hat die Garantie auf Gesundheit oder ein langes Leben. Alles das kommt daher, weil die Sünde das Leben hier auf der Erde zerstört. Die Konsequenzen der Sünde, sagt die Bibel, bringen das Leid, die Krankheiten, die Kriege und Katastrophen auf dieser Welt. Doch Gott möchte nicht, dass wir weiter im Leid leben. Er möchte mit uns leben, mit allem Drum und Dran. Und das echte Leben findet man nur in Jesus. Hier auf der Erde kann Jesus dir ein Leben schenken, was aus Freude besteht, trotz dass du weiter vielleicht krank bist oder nicht immer genug Geld hast. Denn die Freude in deinem Leben fundiert sich nun nicht mehr auf den Umständen in deinem Leben. Die Freude in deinem Leben sollte sich auch nicht auf deinen Erfolg, deinen Besitz, deine Beziehungen oder deine Gesundheit basieren. Die Freude in deinem Leben sollte sich darauf basieren, Gott hat mich erschaffen und er liebt mich. 100%. Jesus ist für mich gestorben aus Liebe. Und Jesus ist bei mir in den Höhen und Tiefen des Lebens zu 100%. Die schwierige Frage, wo war Jesus und Gott in den Gaskammern im Zweiten Weltkrieg? Er war da. In der Bibel steht, dass er auch dafür gestorben ist und er war da. Und es gibt eine Frau, die heißt Corrie ten Boom, die hat ihre ganze Familie in den Konzentrationslagern verloren. Aber sie hat nicht den Glauben verloren. Und sie konnte am Ende in ihrem Leben einem von den Wächtern aus dem Konzentrationslager Vergebung anbieten. Und hat damit gezeigt, trotz dass ihre Familie weiterhin tot war und schon bei Jesus im Himmel, hatte sie verstanden, was Jesus ist. In allen Umständen ist er da. Und seine Vergebung gilt sowohl dem, der es mir angemacht hat, wie mir, der Ungerechtigkeit erlebt hat. Jesus ist da. Er ist bei dir und mir. Es ist nur die Frage, ob wir ihn in unser Leben hineinlassen. Jesus drängt sich nicht auf. Er wartet geduldig. Ich habe am Anfang ja die Frage gestellt, wenn du heute da auf dem Friedhof liegen würdest, wärst du zufrieden mit deinem Leben? Und was glaubst du, wo du nach dem Tod hinkommst? Jesus schenkt uns auch eine Perspektive über dieses Leben hinaus. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Das ist kein Märchen. Das ist die Wahrheit. Und in dem Leben gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ohne Gott in aller Ewigkeit. Und das wird nicht schön, denn ich werde dann meine Strafe für meine Schuld in Ewigkeit tragen. Und mit ewig ist wirklich ewig gemeint. Es ist länger als der Einkauf mit der Mama als Sohn. Es ist ewig, ohne Ende. Oder wenn ich mich in diesem Leben für den Glauben an Jesus entscheide, dann habe ich eine wundervolle Hoffnung. Ein ewiges Leben auf einer neuen Erde mit allen Gläubigen und Jesus selbst. Ein ewiges Leben in einer neuen Welt ohne Sünde, Leid, Krankheiten, Krieg und Katastrophen. Ein ewiges Leben in einer neuen Welt im Frieden, in der Gerechtigkeit und in absoluter Freude. Und darum kann Jesus sagen, dass er das Leben ist. Denn diese Freude sowohl in den Herausforderungen des Lebens hier auf der Erde als das ewige Leben kann nur Jesus mir schenken. Und ich kann es nur in Jesus bekommen, im Glauben an Jesus Christus. Ich ermutige dich, denke darüber nach, was die Bibel uns hier über Jesus sagt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich ermutige dich dazu, glaube daran, es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Erzähl Jesus im Gebet, was deine Schuld alles in deinem Leben ist und nimm sein Geschenk vom Kreuz im Glauben an, nimm sein Geschenk des ewigen Lebens an. Und vor allem, glaube es bitte nicht, weil ich es gesagt habe, sondern prüfe es unbedingt nach in der Bibel. Lies sie bitte einmal selber durch, entweder in einem Jahr, 4 Kapitel Altes Testament und 2 Kapitel Neues Testament pro Tag. Oder wenn du es dir nicht durchlesen möchtest, weil Lesen nicht so dein Ding ist, dann lad dir eine Audio-App ab auf dein Handy. Es gibt ja ganz viele und du kannst dir es anhören im Auto beim Fahren. Oder du kannst dir hier diesen Plan abfotografieren und einmal den Überblick der wichtigsten Kapitel nehmen und einmal den Überblick über die Bibel bekommen. Aber lies die Bibel bitte einmal in deinem Leben ernsthaft durch. Weil es ist ein Liebesbrief Gottes an uns. Und wenn du Fragen hast, dann komm gerne nach der Veranstaltung auf mich zu oder auf jemanden aus der Gemeinde oder jemanden, der so ein Bändchen trägt. Wir wollen gerne deine Fragen beantworten, wenn wir eine Antwort wissen. Aber vielleicht hat die ganze Zeit sich auch der eine oder andere gefragt, warum kommt ein Luxemburger 600 Kilometer nach Traunreuth gefahren und fährt auch heute wieder zurück? Warum macht man sich auf so einen langen Weg? Und vielleicht hat der eine oder andere auch gefragt, wie kann man so blöd sein, seinen gut bezahlten, sicheren Staatsjob bei der Polizei aufzugeben, um als Prediger zu arbeiten? Und die Antwort ist, ich tue das nicht wegen Geld. Ich tue es auch nicht, weil es immer Spaß macht. Ich tue es auch nicht, weil ich immer nur Lob bekomme. Eigentlich menschlich gesehen ist es relativ dumm, Pastor zu werden. Man verdient viel weniger als in der Polizei. Man hat relativ viel Arbeit, sogar viel zu viel. Man wird manchmal sehr stark kritisiert. Und viele Menschen wollen heute sowieso nichts von Gott und der Bibel hören. Aber wisst ihr, warum es mir Freuden macht, jeden Tag Menschen von Jesus weiterzuerzählen? Weil die Bibel die Wahrheit ist. Weil Jesus mein Retter ist. Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass es keine bessere Nachricht gibt als die gute Nachricht von Jesus Christus. Wir leben in einer Welt voller Tod, Krieg, Katastrophen, Lügen, Streitereien und Konflikten. Wenn ich abends die Nachrichten anschaue, dürfen meine drei kleinen Kinder manchmal mitschauen. Die sagen immer, die haben nur böse Sachen zu erzählen. Und das stimmt. Was ist es dann Schöneres, dass man die beste Nachricht der Welt predigen darf? Was gibt es Schöneres, von der einzig langfristigen Lösung für uns Menschen zu erzählen? Und darum möchte ich abschließen mit dem Text eines bekannten Liedes, welches beschreibt, wer Jesus für mich ist. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Die Tür bist du für den, der an sich selbst verzagt. Du machst ihn frei, wenn er ein Leben mit dir wagt. Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt. Begleitest ihn nach Haus, dass er sich nicht verirrt. Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. Amen und Gottes Segen.